Mit Philipp May herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Seit 5 Wochen sind wir jetzt im sogenannten Lockdown-Light. Und die Corona-Infektionszahlen fallen nicht. Im 7-Tage-Schnitt beklagen wir jeden Tag um die 400 Tote. Tendenz steigen und die Krankenhäuser schlagen Alarm. Die Intensivstationen, sie füllen sich weiter. Die Überlastung droht. Jetzt prescht Bayern vor. Markus Söder will die Maßnahmen deutlich verschärfen. An den Lockerungen über Weihnachten will Bayern dennoch festhalten. Von Einheitlichkeit im Vorgehen der Länder weiter keine Spur. Einziger Lichtblick, die ersten Impfstoffe sind fertig und erfolgsversprechend. Doch die Zulassung, zumindest in der EU, die lässt auf sich warten. Ist das also der Ausblick für die nächsten Monate? Lockdown light bis zur Herdenimmunität. Wursteln wir uns durch die Pandemie? Das ist unser Thema heute in Kontrovers, das wir mit diesen Gästen diskutieren. Zugestaltet aus Dortmund ist Erwin Rüddel, CDU-Politiker und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag. Ebenfalls im Bundestag und dort gesundheitspolitischer Sprecher für die FDP-Fraktion ist Andrew Ullmann. Er ist außerdem Infektiologe und als solcher Professor an der Uni Würzburg. Er ist aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Und nicht im Bundestag, aber ebenfalls Medizinprofessor, und zwar an Halle-Wittenberg, ist der Virologe Alexander Kekulé. Schönen guten Tag in die Runde.
Guten Tag, Herr May.
Und liebe Hörer, wie immer wollen wir auch wissen, was Sie denken. Was halten Sie vom Krisenmanagement von Bund und Ländern und welche Hoffnungen setzen Sie in eine Impfung? Sie können uns anrufen kostenfrei unter 00800 4464. 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter kontrovers@deutschlandfunk.de. Und einige von Ihnen sind unserem Aufruf bereits gefolgt, sogar relativ viele. Hier eine kleine Auswahl.
Andersen aus Hamburg. Der Lockdown Light ist gescheitert. Wir sollten uns der alten Weisheit erinnern, in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Wir brauchen einen echten Shutdown für 3 Wochen, wo alles dicht gemacht wird.
Hier ist Constanze Kraume aus Bremen. Ich sehe das so, dass man sofort jeden Lockdown aussetzen sollte. Denn nur so können wir ein ganz großes Unheil von Armut verhindern.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Professor Frank Hufert. Ich bin Virologe und ich bin eigentlich entsetzt, mit welcher Art und Weise man in Deutschland im Gegensatz zu asiatischen Staaten handelt. Die Salami-Taktik führt zu immer mehr Problemen. Die Pandemie breitet sich rasant aus.
Mein Name ist Susanne Röther aus Frankfurt. Wurscheln ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Man muss nur mal die beiden Karten für Frankreich und Deutschland vergleichen. Dann sieht man ganz deutlich, dass Frankreich durch entschlossene Maßnahmen diesen Buckel quasi überwunden hat, während wir in Deutschland seit Wochen oben auf diesem Buckel verharren.
Martin Macker, Hamburg. Ich bin froh, dass es bald eine Impfung gibt. Ich habe nie schlechte Erfahrungen mit Impfungen gemacht. Und so wie es die Impfung gibt, werde ich mich impfen lassen, meinetwegen auch, bis wir alle eine Herdenimmunität haben.
Guten Morgen, Michaela Epinus, Mölln, Schleswig-Holstein. Ich bin 70 Jahre. Ja, und ich bin entsetzt, dass ein Großteil der Bevölkerung Weihnachten so feiern will, wie es immer gefeiert wurde, dass wir nicht so viel Eigenverantwortung haben, dass wir einfach sagen, jeder bleibt da, wo er ist.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Die Bundesregierung hätte wissen müssen, dass Corona als eine sogenannte Erkältungskrankheit, Atemwegskrankheit, im Herbst und Winter mit doppelter und dreifacher Wucht wiederkommen würde. Und jetzt haben wir sie und selbst der schärfste Lockdown kann keine gravierende Lösung mehr bringen. Es ist einfach zu spät. Wir müssen jetzt sehen, wie wir da durchkommen.
Soweit also das erste Meinungsbild unserer Hörer. Ich gebe die Frage bzw. die Ansicht unseres letzten Hörers direkt mal weiter an Alexander Kekulé, den Virologieprofessor. Herr Kekulé, ist es tatsächlich zu spät?
Nein, es ist nicht zu spät aus meiner Sicht. Wir haben ja zwei verschiedene Probleme. Das eine ist, dass wir die Infektionszahlen runterbringen müssen, das ist ganz klar. Und das zweite ist, dass wir die Risikogruppen schützen müssen, weil das macht ja das Hauptproblem, dass dort Menschen sterben. Das betrifft insbesondere Altersheime. Wir haben in Deutschland immer noch über 1000 Ausbrüche in Altenheimen, jetzt im Moment, wenn das RKI die Zahlen richtig wiedergibt. Und das werden wir auf jeden Fall in den Griff bekommen. Also das müssen wir in den Griff bekommen.
Dennoch ist irgendwas muss ja schiefgelaufen sein. Was ist schiefgelaufen?
Oh ja, wie viel Zeit haben Sie? Also ja. Es ist so, dass am Anfang man erstmal damit angefangen hat, dass das Robert-Koch-Institut ja gesagt hat, die ganze Erkrankung sei weniger schlimm als die Grippe.
Okay.
Und darauf berufen sich bis heute natürlich die Gegner schon.
Ja.
Und man hat frühzeitig die Chancen verpasst, einzusteigen in eine Reaktion, eine reaktionsschnelle Nachverfolgung. Das hat man zu spät angefangen. Und jetzt nach dem Sommer ist genau das Gleiche nochmal passiert. Da war ja, wie einer der Hörer richtig sagte, natürlich vorhersehbar, dass im Herbst die Fallzahlen wieder steigen. Es handelt sich um ein Virus, das im Winter sozusagen erst richtig zu voller Form aufläuft. Das war vorhersehbar, auch vorhergesagt von den Fachleuten und man hat sich halt nicht darauf vorbereitet. Jetzt müssen wir alles so ein bisschen hinterher machen. Wir laufen der Kurve hinterher, wenn man so sagen darf, hinter der Welle. Aber nichtdestotrotz, auch wenn man zu spät dran ist, ist das Problem noch lösbar.
Andrew Ullmann ist FDP-Bundestagsabgeordneter und ebenfalls Medizinprofessor, Infektiologe. Herr Ullmann, warum sinken die Zahlen nicht, trotz Kontaktbeschränkungen, die wir jetzt schon so lange haben?
Ich denke, da sind viele Erklärungsmöglichkeiten, warum es nicht funktioniert. In erster Linie sehe ich das zumindest so, dass die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten nicht mehr möglich ist. Ich sehe aber auch die unzureichende Kontrolle der Quarantäne- und Isolierungsmaßnahmen, die von den Gesundheitsämtern verordnet worden sind. Diese werden nicht in einem vernünftigen Maße durchgeführt und so entstehen immer wieder neue Infektionsketten. Und zuletzt ist natürlich die Akzeptanz in der Bevölkerung etwas ganz Wichtiges, dass auch diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und es reicht nicht aus, nach meiner Ansicht, wenn es eine Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland existiert, die gerne diese Maßnahmen auch verfolgen. Wir müssen alle diese Maßnahmen verfolgen, denn nur wenn wir alle als gesamte Gesellschaft die Regeln einhalten, können wir auch Einhalt gebieten und dieser Pandemie auch Herr werden.
Und woran liegt das, dass nicht mehr alle diese Maßnahmen so strikt verfolgen? Ist es einfach nur das Vollzugsdefizit auf Seiten der Ordnungsämter?
Nein, ich denke, es ist auch die fehlende Kommunikationsstrategie von Seiten der Regierung. Ich wünschte mir eine bessere Aufklärung und auch eine Konsistenz in der Logik der verordneten Maßnahmen. Es kann nicht als Beispiel, will ich mal beispielhaft hier anbringen, wochenlang gesagt werden, in der Gastronomie kann man problemlos essen gehen, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden und dann urplötzlich, als die Zahlen ansteigen, sagen, nee, das geht jetzt gar nicht mehr, die Gefahr ist zu groß. Diese Situation ist widersprüchlich. Auch die Widersprüchlichkeit, mal Masken helfen und mal Masken helfen nicht, ist etwas, das nicht gerade hilfreich ist, um eine
einheitliche... Das war jetzt aber natürlich im März, da ist man ja mittlerweile...
Das war im März, ja, aber ja. Das bleibt ja dabei. Wir haben auch eine große Bewegung von sogenannten Querdenkern, Aluhutträgern, die natürlich nicht hilfreich sind. Wir haben auch andere Universitätsprofessoren oder ehemalige Universitätsprofessoren, die predigen, dass es alles halb so wild ist und die Tatsachen nicht ins Auge schauen, dass wir tatsächlich ein Problem haben mit dieser Pandemie. Und da bedarf es einfach auch der guten Führung, dass man sagt, wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten. Und ich fand das sehr beeindruckend von der Frau, ich glaube, Frau Epinos war das gewesen, die gesagt hatten, viele wollen Weihnachten wie immer feiern, aber keine Eigenverantwortung existiert. Diese Appelle sind etwas Wichtiges, sind keine leeren Worthülsen, sondern man soll sich daran halten. Ich habe selber Eltern, die auf die 90 zusteuern und alles, trotz aller Traurigkeit und auch Einsamkeit, meine Eltern, die zu Hause alleine sind, haben wir gesagt, wir kommen Weihnachten nicht vorbei, sondern wir werden es digital diesmal machen mit FaceTime. Aber das ist etwas, Weihnachten wird diesmal anders sein, wie es alle Jahre zuvor waren. Und da bin ich ganz bei Herrn Kekulé. Wir müssen die vulnerablen Gruppen unbedingt schützen. Und da, finde ich, muss noch mehr getan werden. Jetzt hat Herr Söder, das ist der einzige Punkt, den ich gestern gut fand, aber das ist eine Forderung, die wir von der FDP ja schon seit Monaten fordern, mehr Testungen in den Pflegeheimen und auch endlich die Profimasken denen zur Verfügung zu stellen.
Sie sind Vertreter der Opposition als FDP-Politiker, Herr Ullmann, das ist ganz klar. Erwin Rüddel, Sie sind nicht direkt in der Regierung, aber Sie sind in der Regierungskoalition, in der CDU, sind im Bundestag Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Hat die Regierung, haben die Regierung zu spät reagiert in der Krise?
Also ich denke, es ist immer schnell und maßvoll reagiert worden. Wir befinden uns in einer Pandemie, die bisher noch niemand so durchlaufen hat. Wir sind praktisch in betreten Neuland, müssen uns immer wieder auch neu orientieren. Und wenn ich sehe, wie gut oder weniger gut wir durch die Pandemie gekommen sind, so ist es immer noch besser als in vielen anderen Ländern um uns herum. Und ich bekomme im Alltag sehr, sehr oft gesagt, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe, weil also ich mich hier sicherer fühle. Mhm. Wir müssen, also ich denke, wir haben immer zur richtigen Zeit diskutiert und Lösungen gefunden. Es gab immer eine ganze Menge an Vorschlägen, gerade auch aus der Wissenschaft, die wir bewerten mussten und wo wir dann Entscheidungen treffen mussten, welchen Weg wir gehen. Und wir sind manchmal den falschen Weg gegangen, aber ich glaube, wir sind oft den richtigen Weg gegangen.
Jetzt habe ich, weil Sie gerade die Situation in unseren Nachbarländern angesprochen haben, da hatten wir ja auch eine Hörerin, die auf unsere Nachbarländer, auf Frankreich, ganz dezidiert verwiesen hat, die deutlich höhere Fallzahlen haben, aber mittlerweile nach einem harten Lockdown niedrigere Fallzahlen in Deutschland. Haben Sie also jetzt ganz konkret in dieser Herbstsituation die falschen Entscheidungen eher getroffen?
Also ich denke, wenn wir jetzt 3 Wochen zurückgehen, da hatten wir letztendlich jede Woche eine Verdopplung der Fallzahlen. Wir haben in dem Sinne eine Stabilität erreicht, wollen aber mehr erreichen. Und mehr erreichen können wir nur, wenn wir uns strikter praktisch an die Regeln halten. Und ich bin der Bevölkerung sehr, sehr dankbar. Corona hat einiges bewirkt. Die Kommunikationsmodelle sind anders geworden. Es gibt mehr Achtsamkeit, mehr Rücksichtnahme, mehr Disziplin. Also das muss man, und ich bin dankbar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Gesundheitsdienst, die enormes leisten. Wenn wir Weihnachten etwas größer und flexibler feiern wollen, dann müssen wir uns das durch mehr Disziplin jetzt erarbeiten. Und deshalb denke ich, wenn die Zahlen nicht markant nach unten gehen, werden wir an weiteren Einschränkungen nicht vorbeikommen.
Wir haben den ersten Hörer in der Leitung, Herr Falke aus Neckargemünd. Herr Falke, Ihre Meinung zu diesem Thema?
Moin. Moin. Ich hätte dazu eine Frage, die ist dreiteilig. Also der erste Teil ist, warum sinken jetzt die Infektionszahlen nach den Einführungen der verschiedenen Lockdown-Light nicht deutlicher? Ist es so, dass sich zu viele Mitbürger die Lockdown-Regeln ignorieren, sagen, das ist unwichtig, da mache ich nicht mit? Ist es so, dass zu viele sagen, das ist nicht demokratisch legitimiert? Und der dritte Teil würde eine politische Legitimation, also wenn sich die für die politischen Landesparlamente oder der Bundestag mit Maßnahmen beschäftigen und diskutieren, was jetzt notwendig wäre, was nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und durch diese politische Legitimation nicht Menschenleben gefährden, wenn nicht schnell was beschlossen wird.
Vielen Dank, Herr Falke. Das gebe ich direkt mal weiter an Herrn Kekulé. Warum sinken die Zahlen nicht so wie gedacht?
Also Herr Ullmann hat das, glaube ich, sehr gut beschrieben vorhin. Wir haben letztlich 2 Probleme. Das finde ich, muss man auch immer auseinanderhalten. Ich blicke natürlich nicht politisch auf die Dinge, sondern jetzt rein aus der Epidemiologie. Wir haben erstens die Situation, dass wir Ausbruchsgeschehen haben, die der Staat kontrollieren muss oder müsste. Dazu gehören die Ausbrüche in Heimen. Bis vor kurzem auch in Krankenhäusern. Nach wie vor sind die Krankenhäuser nicht ganz sicher bei uns, aber es ist viel besser geworden an der Stelle. Und das dritte große Thema sind die weiterführenden Schulen. Auch dort haben wir Ausbrüche. Es ist aber politisch gewollt, diese weiter offen zu halten. Das sind die Bereiche, wo der Staat unmittelbar gefordert wäre, weil wir natürlich nur durch Maßnahmen dort die Menschen schützen können. Das können die Menschen nicht selbst machen. Ein anderer Bereich, wo der Staat gefordert ist, ist die Anordnung von Maskenpflicht. Das ist ja erst seit ganz kurzem überhaupt flächendeckend angeordnet. Und ich meine, interessanterweise hat gerade letzte Woche die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC zum ersten Mal empfohlen, immer dann, wenn mehr Personen als zwei von verschiedenen Haushalten in einem geschlossenen Raum sind, dass dann Masken getragen werden. Mhm. Ich glaube, das sollte man hier auch haben. Es ist im Arbeitsbereich, zum Beispiel in der Arbeitswelt, ja keineswegs so, dass es klare Vorschriften gibt. Der zweite Bereich, lassen Sie mich das vielleicht ausführen, ist folgendes. Das ist so, dass wir natürlich auch die Situation haben, wie die Menschen sich zu Hause verhalten. Und da sozusagen im Mikrokosmos des Privatlebens haben wir eine Seitwärtsbewegung, unter anderem deshalb, weil wir Infektionen im Haushalt haben. Das sind einerseits Personen, die in Quarantäne sind oder in Isolierung, wenn sie dann krank sind und ihre Haushaltsmitglieder anstecken. Da haben wir ja in Deutschland die Strategie, die anders als in anderen Ländern ist, dass man eben zu Hause isoliert wird. Dadurch kommt es quasi zu einer Weiterinfektion in den Haushalten. Und das andere ist eben, dass im privaten Bereich aufgrund einer, glaube ich, nicht ganz optimalen Kommunikationsstrategie wir mehr und mehr Leute haben, die sich nicht dran halten. Ich glaube, dass viele, die einfach auch deutliche Corona-Covid-19-Zeichen haben, sich mehr untersuchen lassen aus Furcht vor den Restriktionen, die dann folgen.
Da war jetzt sehr viel drin. Ich gebe mal direkt einen Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, direkt weiter an Herrn Ullmann. Schulen offen? Ist der Preis zu hoch, die weiterführenden Schulen?
Ich denke, da muss man sehr genau hinschauen. Wir wissen, dass Kinder, Jugendliche tatsächlich auch Covid-19 erkranken können. In der Regel sehr symptomarm, aber diese können Spreader sein, auch durchaus weiter Menschen infizieren, ob jetzt daheim, in einem privaten Umfeld oder im Freundesfeld. Und da sehe ich da keine Schwierigkeiten, wenn man dann sich überlegt, wie man Unterricht anders gestalten kann. Und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, haben die Länder wie auch die Bundesregierung geschlafen in den Sommerferien. Die haben alles Schulferien gemacht und auch Urlaub offensichtlich gemacht, aber keine Ideen aufgebracht, wie man Unterricht alternativ durchführen könnte. Ob jetzt Hybrid oder aufgeteilt, mit Masken in Clustergruppen zu unterteilen. All das sind Möglichkeiten, die man hätte einheitlich regeln können und auch umsetzen können. Und jetzt haben wir die Situation, wir sind überraschenderweise, alle sind ganz überrascht, dass wir eine zweite Welle haben und fragen Sie, wie können wir eigentlich jetzt weiter agieren? Gerade Schule halte ich für etwas ganz Wichtiges, weil es darf auch nicht zum Bildungsdefizitpandemie kommen in dieser Situation. Und da müssen jetzt rasch auch Ideen umgesetzt werden und nicht nur darüber gesprochen werden.
Mhm. Herr Rüttel, ist das so? Hat da die Regierungen, ist ja Ländersache, aber der Bund hat ja durchaus Einfluss und spricht ja mit. Haben die Regierungen da geschlafen bei den Schulen?
Also ich denke nicht. Es ist alles eine große Herausforderung. Mir persönlich wäre lieber, es gäbe mehr Miteinander bei der Entscheidungsfindung der Länder, wie sie also mit Maßnahmen umgehen. Hier gibt es also sehr viel unterschiedliche Haltungen. Wir hatten vor einigen Wochen mal das Gefühl, es geht jetzt in eine Richtung, aber die Besonderheiten nehmen nach meiner Meinung wieder zu. Die Pandemie kostet sehr, sehr viel Geld und belastet auch die Wirtschaft. Die Entscheidung, die Schulen offen zu halten, halte ich für richtig. Wir müssen jetzt stärker einsteigen in Testungen und auf diesem Weg sind wir ja jetzt auch mit der Überlegung, dass also Lehrer Schnelltests durchführen können sollen. Und wie gesagt, es ist eine schwierige Gemengelage, wo man Kompromisse machen muss und wo man Prioritäten setzen muss. Und deshalb halte ich die Entscheidung, Schulen offen zu halten, für richtig. Wir haben einiges an Digitalisierungsprogrammen auf den Weg gebracht. Da könnten die Länder noch etwas flotter sein beim Umsetzen. Und jetzt brauchen wir noch eine wesentlich intensivere Teststrategie.
Dann könnten wir noch mal zum zweiten Punkt kommen, den Herr Kekulé angesprochen hat, der auch sehr interessant ist. Das ist die Isolierung im privaten Bereich. Warum wird so wenig über das Thema gesprochen? Sind wir da zu unvorsichtig, gerade wenn wir wissen, dass gerade im Privaten ja relativ viele Ansteckungen und Infektionen stattfinden? Brauchen wir da eine Strategie, Herr Ullmann?
Unbedingt. Was mir immer Sorge bereitet, oder andersherum, wenn man schaut in den Ländern in der Welt, wo es gut funktioniert, funktioniert in den Ländern, auch in demokratischen Ländern, wo die Kontrolle der Quarantäne und Isolierungsmaßnahmen stattfinden. Wir wissen ja im Grunde genommen gar nicht, wer alles in Quarantäne ist. Wir wissen ungefähr, wie viele Menschen isoliert sein müssen. Das entspricht ja ungefähr die Zahl der aktiv Infizierten. Aber wir haben keinerlei Ahnung, wie diese Isolierung stattfindet, ob sie überhaupt stattfindet und möglicherweise weitere Infektionsketten auslösen
kann. Herr Rudolph, würde ich direkt mal nachfragen, warum gibt es da noch gar kein Konzept?
Also ich denke, das wird eine Aufgabe sein, die wir nach der Pandemie diskutieren müssen.
Ist das nicht ein bisschen spät?
Es ist, ich sage jetzt mal, nach einer Pandemie kann auch immer wieder und hoffentlich erst in 100 Jahren vor der nächsten Pandemie sein. Aber genau den Punkt, den Professor Dr. Ullmann angesprochen hat, wie man Quarantäne kontrollieren kann. Es geht ja auch, was kann die App leisten? Was leistet sie und was könnte sie leisten, wenn wir die Fragen des Datenschutzes anders bewerten würden? Und ich glaube, wir werden nach der Pandemie, die Zeit ist jetzt nicht dafür da, aber nach der Pandemie uns neu justieren müssen zwischen Gesundheitsschutz und Datenschutz. Man könnte sich vorstellen, ob man das will, ist eine Frage der Diskussion. Aber man könnte sich eine bessere Nachverfolgung vorstellen und man könnte sich auch eine bessere Kontrolle von Quarantäne vorstellen. Und das würde unser Gesundheitssystem und unsere Wirtschaft nicht an die Leistungsgrenze bringen, wie das heute der Fall ist. Aber ich glaube, dass es derzeit noch zu früh für diese Diskussion ist.
Datenschutz auch ein gutes Thema, das wir gleich diskutieren können. Viele Anknüpfungspunkte, die wir jetzt hier schon haben im Laufe der ersten 20 Minuten unserer Sendung heute. Kontrovers der Diskussion am Vormittag. Lockdown light. Bis zur Herdenimmunität wursteln wir uns durch die Pandemie. Das ist unser Thema. Sie können weiter anrufen. Die Telefonnummer ist 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Wir hören uns gleich wieder. Weiter mit Philipp May am Mikrofon. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussionssendung am Vormittag. Lockdown light, bis zur Herdenimmunität wurschteln wir uns durch die Pandemie. Das ist unser Thema mit diesen Gästen. Andrew Ullmann, Professor für Infektiologie und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Alexander Kikuli, Virologie-Professor an der Uni Halle-Wittenberg. Und Erwin Rüddel, CDU und Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses. Hallo nochmal in die Runde. Und wir haben viele Mails bekommen, unter anderem von Matthias Wagner. Der schreibt, ich bin für einen sofortigen, kompletten Lockdown über 14 Tage radikal. Ob das diktatorisch ist oder nicht, darf bei dieser Gefährdung der gesamten Bevölkerung keine Rolle spielen. Hier muss gelten Gemeinwohl aller über Einzelinteressen, in Klammern der Corona-Leugner. Freiheitsrechte haben wir, die besten der Welt in Deutschland, und die werden eben darum nun mal für 14 Tage außer Kraft gesetzt. Wo ist das Problem? Wir werden es als Gemeinschaft verkraften. Das schreibt Matthias Wagner, und am Telefon ist jetzt Herr Hechler aus Sachsen-Anhalt. Schönen guten Tag, Herr Hechler.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Ich sehe an dem kleinen Ausschnitt, der mir hier auf den Monitor gelegt wird, dass Sie eine ganz andere Meinung vertreten. Bitte schön.
Also ich sage mal, der Zeitpunkt für einen harten Shutdown ist überschritten. Das wird jetzt nicht mehr akzeptiert von der Bevölkerung. Also man kann jetzt eigentlich nur noch mit der Salamitechnik weitermachen. Aber ich möchte auch noch eine Kritik anbringen an den Herrn von der CDU. Es klang vorhin in seinem Statement ein bisschen so, als würde er sich nur auf die Schulter klopfen oder die Regierung auf die Schulter klopfen. Und das finde ich nicht. Wir hatten über ein halbes Jahr lang Zeit, die Gesundheitsämter auf diese Pandemie vorzubereiten. Ich habe immer noch den Eindruck, man arbeitet dort mit Faxgeräten und mit Rauchzeichen und das ist einfach zu langsam. Genauso die Schulen, die sind auch nicht fit gemacht worden. Ich finde sowieso, die Schulen werden kaputt gespart. Aber Hauptsache, wir machen stecken 2% und so weiter. Brauche ich jetzt nicht weiter ausführen.
Herr Hechler, ganz kurz, darf ich da einmal direkt mal einhaken? Warum glauben Sie, dass wir jetzt zu spät dran sind für einen harten Lockdown und nur noch mit der Salamitaktik weiterkommen? Das habe ich nicht verstanden.
Weil die Bevölkerung ja eigentlich schon so der Großteil der Bevölkerung schon so drauf eingestellt ist und der andere Bevölkerungsteil das ja lieber auf die Straße geht und alles ablehnt. Und da ist das gefühlsmäßig für mich so, dass wir da jetzt nur noch mit, weil wir haben es ja auch schon die ganze Zeit so gemacht, dass wir länderweise da immer unterschiedliche ja, Maßnahmen beschlossen haben.
Okay.
Und da sehe ich, da, das müssen wir einfach so weitermachen.
Dann gebe ich das mal direkt weiter an Herrn Rüttel, weil er direkt angesprochen wurde. Herr Rüttel, ist der Sommer verschlafen worden?
Also glaube ich nicht. Also ich sage jetzt mal, man kann immer mehr machen, aber wenn man sieht, in welcher Dichte Entscheidungen getroffen worden sind, glaube ich, dass wir auch über den Sommer in großen Schritten vorangekommen sind. Wir haben die Gesundheitsämter massiv unterstützt. Wir haben einen Pakt für den ÖGD beschlossen. Die Gesundheitsämter haben 4 Milliarden Euro bekommen, um also personell und technisch sich aufzurüsten. Wir haben Programme auf den Weg gebracht, damit die Kommunikation zwischen Laboren und Gesundheitsämtern einfacher wird. Also die Digitalisierung der Schulen hat einen neuen Schub bekommen, aber es ist auch alles eine relativ kurze Zeit. Also es muss ja auch dann deutschlandweit für 400 Gesundheitsämter umgesetzt werden können. Also ich sage jetzt mal, man kann sicherlich mehr machen, aber ich glaube nicht, dass also in irgendeiner Form man Dinge verschlafen hat. Was man sicherlich besser hätte machen können, das ist aber eine Kritik an die Länder. Nach meiner Wahrnehmung hat es hier immer wieder ein Verhalten gegeben, dass man also sich selber, also das Land oder die Regierung, und es sind ja im Grunde alle Parteien in allen Bundesländern praktisch in irgendeiner Form beteiligt, sodass es hier auch keine Schuldigen in dem Sinne zu suchen gibt. Aber diese Besonderheiten, die sich also die Länder genommen haben, das würde ich als ein großes Problem darstellen. Und hier muss man einfach versuchen, und das ist ein Appell an die Länderchefs, dass wir die nächsten Monate einheitliche Regeln finden, die man zu unterschiedlichen Zeiten anwenden kann, aber die eine Orientierung geben.
Ja. Warum finden wir diese Einheitlichkeit seit 6 Monaten nicht? Ich frage mal direkt an Herrn Kekulé, ist dieser Föderalismus, den wir jetzt sehen, seit 6 Monaten oder seit 7 Monaten, seit wir die Pandemie haben, ein Hemmschuh zur Pandemiebekämpfung?
Na, ich habe ja vor Jahren mal gesagt, Föderalismus ist in Zeiten globaler Seuchen lebensgefährlich. In dieser Pandemie habe ich mir ein bisschen gedacht, ob ich das revidieren soll, weil wir hatten mehrmals sehr schlechte Einschätzungen von der Bundesregierung oder vom Robert-Koch-Institut, was die Vorschläge auch zur weiteren Bekämpfung der Pandemie betrifft. Ich erinnere daran, dass am Anfang Schnelltests abgelehnt wurden, weil die angeblich zu gefährlich seien. Es wurde am Anfang das Tragen von Masken abgelehnt und Ähnliches. Und da haben zum Glück die Länder eigentlich dann mit ihrer Landeshoheit gesagt, nein, wir sehen das anders. Und die haben das zuerst ernst genommen, lange bevor dann die Bundesleitlinien nachgeändert wurden. Und ich glaube, deshalb hat sich das föderale System grundsätzlich mal bewährt, weil wir eben oben keine geeignete Führung haben. Wenn es aber andersrum gewesen wäre, und das ist ja das, was man sich natürlich wünscht als Epidemiologe, dass die obere Bundesbehörde und das Bundesgesundheitsministerium natürlich ein gutes Konzept auf den Tisch legt, was auch von Anfang an Hand und Fuß hat und eine gewisse Langfristigkeit, dann bin ich ganz sicher, dass die Länder nicht so auseinandergestobt werden. Die haben also tatsächlich sich in verschiedene Richtungen entwickelt, weil eben von oben die Führung fehlte, meines Erachtens.
Ich also glaube, dem muss ich widersprechen, ganz massiv.
Das war mir klar, dass Sie das mal, das müssen Sie natürlich ex officio, lieber Herr Rüttel, das ist ja selbstverständlich. Ich habe aber deshalb eine Frage dazu, aber das können Sie vielleicht gleich in Ihren Widerspruch mit einbauen. Es ist ja so, dass viele Politiker sagen jetzt im Moment, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass diese Herbstwelle so schlimm wird. Jetzt weiß ich von meinen Virologenkollegen und wir sind ja inzwischen alle ganz gut vernetzt, dass jetzt nun wirklich keiner von uns gesagt hat, die Herbstwelle kommt nicht. Das wäre virologischer Unsinn gewesen. Können Sie mir sagen, worauf die Einschätzung beruhte, dass es keine starke Herbstwelle gibt?
Darf ich einmal ganz kurz, bevor ich Herrn Rödel antworten lasse, einhaken? Meines Kenntnisstands hat vor allen Dingen Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, ganz massiv drauf gedrängt, eben in der Kenntnis dieser Gewissheit, dass eine zweite Welle kommen wird. Und das haben ja die Zahlen dann auch schon im September gezeigt, darauf gedrungen, dass schärfere Maßnahmen implementiert werden sollen. Aber die Länder haben sich dann gesperrt. Oder habe ich das falsch
erinnert? Die Kanzlerin ist diejenige, die das hier, warum auch immer in diesem Fall, bei der Herbstwelle richtig gesehen hat. Aber die Fernsehinterviews, wo Politiker sagen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es im Herbst so schlimm kommt, sind ja Legionen.
Mhm. Aber zumindest bei den Freien Demokraten gab es mindestens einen, weil ich kann meine eigenen Interviews mich doch sehr gut erinnern, wo ich bereits schon im Mai vor der zweiten Welle gewarnt habe, dass wir da widerstandsfähiger sein müssen.
Herr Rüttel, das stimmt.
Ja auch einer mehr.
Das stimmt,
warum,
das stimmt.
Warum
bei mir
hat man sich da nicht vorbereitet?
Bei mir in der Frühsendung haben Sie das im Sommer schon gesagt, im Deutschlandfunk. Allerdings haben Sie vor zwei Wochen bei mir in der Mittagssendung auch gesagt, dass man keine Einschränkungen vornehmen soll oder dass eigentlich schon zu viele Einschränkungen vorgenommen sind jetzt derzeit, weil man die Evidenz nicht feststellen könnte.
Das ging um die Gastronomie.
Ja. Also
jetzt aber bitte, Herr Rüttel.
Genau. Ich denke, wir also die Kanzlerin hat immer Vorschläge gemacht, denen einmal die Ministerpräsidenten gefolgt sind vor vier Wochen. Vorher und nachher haben sie sich also sehr individuell in ihren Ländern entwickelt. Das hat sicherlich zu diesem Bild beigetragen, dass man nicht in eine Richtung arbeitet. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was also dieser Föderalismus und auch das Herunterbrechen auf die Gesundheitsämter der Region, glaube ich, das hat uns auch in der Pandemie sehr viel geholfen. Ich glaube, dass also dass im Moment das Gros der Probleme sich im privaten Bereich abspielen. Also ich bin mit vielen Gastronomen im Kontakt und diese Gastronomen sagen mir, wir haben Hygienekonzepte umgesetzt, aufgebaut und ich glaube auch, dass also die Infektionszahlen in der Gastronomie, Ähnliches höre ich auch aus dem Fitnessbereich, wo man, also die also praktisch in dem privaten Umfeld, also aus dem Lockdown für den mehr privaten Bereich betroffen sind, die sind natürlich enttäuscht, weil sie also entsprechende Konzepte aufgebaut haben. Ich glaube, wir müssen im Privaten noch achtsamer werden, noch mehr Kontakte einschränken.
Wie wir dazu kommen, das besprechen wir gleich. Jetzt haben wir aber noch eine Hörerin am Telefon, und zwar eine Hörerin aus der Praxis, Frau Schützenauer aus Schondorf. Sie ist Ärztin, hat nicht viel Zeit, weil sie Patienten im Zimmer hat. Sie möchte aber was zu den Schulen sagen. Hallo, Frau Schützenauer.
Ja, schönen guten Morgen in die Rotenwe. Mir ist ein wichtiges Anliegen. Ich sehe ein Problem darin, dass die Pandemie nicht reduziert wird darin, dass wir zwar die Kinder in die Schule alle mit Masken schicken, die konsequent und mit sehr großem Elan die Masken tragen, aber wenn wir den Sportunterricht anschauen, da haben wir teilweise gemischte Klassen. Kinder sind fast teilweise 30 Personen, die im Sportunterricht in schlecht belüfteten Hallen durcheinander rennen, ohne Schutzmaske. Und ich denke, das ist eine Thematik, die gar nicht gesehen wird oder bislang nicht erkannt wurde. Und ich finde, das sollte abgestellt werden. Also
Sportunterricht jetzt konkret?
Also nicht Sportunterricht per se, sondern dass Kinder, ich sehe da eine Einfallschneise oder eine Unterbrechung von den Schutzmaßnahmen. Ja, da können die Kinder sich wieder infizieren. Das ist eine geplante Massenveranstaltung. Die Kinder kommen jeder aus einem unterschiedlichen Haushalt und treiben das Sportatmen tief ein. Und die Hallen sind teilweise auch aus den 60er Jahren, sind schlecht belüftbar. Und danach setzen die Kinder wieder im Unterricht ihre Maske auf, aber die Zeit, die zwei Stunden, wo sie Sport machen, atmen sie tief ein, haben Tröpfchen, die sie weitergeben. Und da erfolgt meines Erachtens ein Austausch von Keimen, unter anderem auch von Covid-19. Die Kinder haben teilweise dann keine Symptome, tragen die Infektion zurück in die Familien. Dort kriegt das der Großvater oder andere Familienmitglieder. Aber diese Kette, denke ich, die sollte unterbrochen werden, indem zum Beispiel die Kinder dann draußen Sport machen oder dass man sich andere Möglichkeiten überlegt.
Vielen
Aber
Dank.
Ich denke, das ist zu wenig auf dem Schirm momentan.
Okay, vielen Dank, Frau Schützenauer.
Ja, gerne.
Sie müssen weiterarbeiten. Ich gebe das mal direkt weiter. Sind die Schulen also am Ende, wie wir es drehen und wenden, dann doch das große Problem, warum die Zahlen nicht sinken, Herr Ullmann?
Nein, ich würde jetzt sicherlich nicht die Schulen alle Schuld in die Schuhe schieben.
Oder die Konzepte in den Schulen
aber
dann zumindest.
Aber die Konzepte. Ich kann nur das wiederholen, was ich schon eingangs gesagt habe. Man hätte mit den Gesundheitsämtern zusammen mit den Pädagogen Konzepte erarbeiten können. Ich habe diese Bilder auch gesehen im Schulunterricht mit Masken, Sportunterricht mit Masken. Ich halte das auch nicht für zielführend. Die Atmung ist dadurch auch behindert. Sportunterricht ist wirklich eine Gefahr für die Kinder, dass sie sich gegenseitig anstecken können. Aber auf der anderen Seite brauchen die Kinder natürlich Bewegung. Und da denke ich mir, gibt es genug Fantasie auch bei den Sportlehrern, wie man das auch trotzdem veranstalten kann, ohne dass da zum Spreader-Event daraus entsteht. Man erlebt es ja selber, ich trage eine FFP2-Maske und wenn ich in die dritte Etage hochlaufe, schnappe ich wie sonst was, weil ich da kaum Luft bekommen kann. Und das ist sicherlich die Herausforderung auch für Kinder in dem Bereich. Mit Masken Sportunterricht zu machen, ist schwierig. Ohne Masken ist genauso schwierig, weil es dann zu Spreader-Event kommen kann.
Mhm. Herr Ullmann, Sie sind FDP-Bundestagsabgeordneter für Würzburg, also in Bayern. Jetzt prescht Ihr Ministerpräsident Markus Söder von der CSU vor und hat Verschärfung angekündigt, die morgen dann im Landtag im Bayerischen beschlossen werden sollen. Unter anderem will er dann auch Wechselunterricht an weiterführenden Schulen einführen. Ist er damit auf dem richtigen Weg?
Ich frage mich, warum er jetzt erst auf diese Idee kommt. Diese Idee ist ja nichts Neues, ist eine alte Idee und die hätte er ja schon nach den Sommerferien hätte einführen
können. Aber immerhin
ist
er der Erste.
Das gab es ja schon vor den Sommerferien zum Teil, diesen Wechselunterricht. Hybridunterricht war schwieriger, weil die Schulen waren nicht digitalisiert. Vom Digitalpakt ist wenig Geld übrigens bisher abgeflossen in diesem Bereich. Wie gesagt, es läuft immer auf die Situation hinaus. Es ist viel versäumt worden in den Sommerferien. Und dieser Ansatz des Wechselunterrichts bedarf auch einer Herausforderung für die Pädagogen vor Ort, weil man muss dann eigentlich auch seinen Unterricht auch vollständig umstellen und auch tatsächlich entstehen dadurch auch Überstunden, darf man auch nicht ganz vergessen. Und man kann nicht beliebig die Lehrer auch in diesem Bereich stressen, aber auch diese Konflikt, den man natürlich hat, Bildung auch aufrechtzuerhalten, ist keine Trivialität und muss auch aufrechterhalten sein. Aber ich sage ganz klar, das hätte man schon längst durchführen können. Aber ich würde mir wünschen, dass der Herr Söder mal guckt, weniger vorpreschen, möglichst nicht als Oberlehrer aufzutreten, weil wir in Bayern stehen wirklich nicht gut da. Alle Parameter steht Bayern relativ schlecht da, obwohl Herr Söder immer vorgeprescht ist in der Vergangenheit, aber effektiv los.
Das stimmt, dass wir zu spät dran sind oder das ist, glaube ich, geschenkt angesichts der Infektionszahlen. Nichtsdestotrotz kann es ja richtig sein, was er jetzt macht. Alexander Kekulé, wie bewerten Sie das?
Ja, also es ist auf jeden Fall richtig. Klar kommt es ein bisschen zu spät, das kann ich politisch nicht so richtig einschätzen. Auf der anderen Seite, vielleicht darf ich doch einen Wurf in die Richtung Politik machen. Es war ja so, dass hier ein sehr starker Wunsch da war, als sich die Kanzlerin dann zum zweiten Mal quasi zum Nachsitzen, wenn ich mal einen Ausdruck aus der Schule nehmen darf, mit dem Ministerpräsidenten getroffen hat. Da musste ja eine Einigkeit her. Und falls Herr Söder zu dem Zeitpunkt schon mit der besseren Lösung geliebäugelt haben sollte, dann hat er sie eben zurückgestellt. Stellt im Sinne der Einigkeit. Das weiß ich aber natürlich nicht. Von der Sache her ist es so, ich kann ja noch mal wiederholen, dass ich vor vielen Wochen den Vorschlag gemacht habe, dass man natürlich sofort in den Wechselunterricht für die weiterführenden Schulen geht, also nach der Grundschule, und dass man tatsächlich die Grundschule und die Kitas vorläufig offen hält. Dazu möchte ich was Epidemiologisches vorwegschicken. Und zwar ist es so, wir wissen tatsächlich, dass auch jüngere Kinder, also so bis 10, 12 Jahre, werden auch infiziert, genauso wie die Erwachsenen. Und wir können das Virus auch irgendwie nachweisen. Aber epidemiologisch sehen wir einfach weltweit, dass es keine schweren Ausbrüche von Grundschülern oder Kita-Kindern gibt. Das ist ein Phänomen, wo ich sagen muss, das kann ich Ihnen als Virologe auch nur mit Spekulationen erklären. Aber wir wissen definitiv, dass die weiterführenden Schüler übelste Ausbrüche etwa in den USA oder in Israel gemacht haben und man das dort auch genau dokumentiert hat. Mhm. In Deutschland haben wir auch Beispiele. Und deshalb ist mein Vorschlag zu sagen, und das läuft in die Richtung wohl jetzt in Bayern, dass man bei den weiterführenden Schulen ab sofort den Wechselunterricht einführt und da, wo es geht, Hybridunterricht natürlich mit Online-Verbindung. Und dass man die weiterführenden Schulen tatsächlich eine Woche vor Weihnachten schließt, um das Weihnachtsfest und die Weihnachtszeit, die ja danach folgt, etwas abzusichern. Bei den Grundschulen ist ja so, dass für die Schüler der Schaden viel größer ist. Und auch der wirtschaftliche Schaden für die Eltern, weil auf einen Neunjährigen, den können sie meistens nicht alleine zu Hause lassen, müssen sie aufpassen, sodass man sowohl den psychologischen Schaden für die Kinder als auch den wirtschaftlichen Schaden aufgrund der Ausfälle in der Arbeitswelt auf der anderen Seite in der Waagschale hat. Und da finde ich, ist das im Moment eigentlich die richtige Lösung, wobei ja mein Vorschlag war, dass man Grundschulen und Kitas kontinuierlich überwacht, wenn man sie offen lässt. Zum Beispiel durch Überprüfung der Abwasser in diesen Häusern, weil man anhand des Abwassers relativ gut feststellen kann, weil das Virus auch im Stuhl ausgeschieden wird, ob ein Infizierter dort übersehen wurde.
Aber dann halten wir fest, Markus Söder ist Stand jetzt voll auf Ihrer Linie, Herr Kekulé.
An der Stelle jetzt 100%, und das ist etwas spät. Ja. Das Einzige ist, dass er, glaube ich, vor Weihnachten auch nicht 7 Tage vorher zumachen will, sondern 5 Tage. Ich glaube, das ist ein bisschen knapp, wenn man tatsächlich so eine Art Vorquarantäne machen will.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Erwin Röttel von der CDU, Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses. Glauben Sie auch, wie Ihr Kollege Karl Lauterbach von der SPD, dass Markus Söder Trendsetter ist?
Also er ist auf jeden Fall sehr mutig und bei er stößt Diskussionen an und deshalb und wir müssen ja diskutieren und ringen um den besten Weg, und eben ist gesagt worden, wir sind zu langsam, wir haben im Sommer nicht unsere Hausaufgaben gemacht. Also wir lernen jeden Tag dazu, wir diskutieren und wir entscheiden. Und Herr Professor Ullmann, im Spätsommer war die FDP der Meinung, wir könnten die epidemische Lage aussetzen. Das war ja auch aus heutiger Sicht nicht unbedingt eine kluge Forderung. Also ich sage jetzt mal...
Ich kann gleich was zu sagen.
Ja. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Sollen wir das direkt mal an Herrn Ullmann weitergeben?
Ja, genau.
Ja, also jetzt mit Verlaub, die FDP hat nie gesagt, dass es die Pandemie nicht gibt, sondern die Notlage, wo wir mit Verordnungsermächtigungen Regierungshandeln gutheißen. Wir wollten einfach die Diskussion, die wir auch jetzt geschafft haben, in die Parlamente zurückbringen, Herr Röhl. Das wissen Sie ja ganz genau, und das war jetzt nicht ein Zweifel von unserer Fraktion, dass es diese pandemische Lage nicht gibt. Das wird immer ganz gerne auch bei der Union verwechselt in der Diskussion.
Okay, wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Ich habe schon gesagt, Knut Jessen aus Hamburg haben wir jetzt hier am Telefon. Genau. Moin, moin nach Hamburg. Ihre Meinung?
Guten Morgen, hallo. Ja, ich hatte einen Gedanken, und zwar geht es um die Selbstverantwortung. Also wenn ich möchte, dass mein Kind zur Schule geht und die Schule offen bleibt, dann kann ich ja zu Hause gucken, wer kommt in unseren Haushalt, also Erwachsene oder Freunde, und wie viele sind das und haben die zu Hause drauf geachtet. Also man kann das ja befragen, man kann die Eltern fragen, man kann die Freunde fragen. Habt ihr drauf geachtet? Was habt ihr in eurem Umfeld? Und dann kann man entscheiden. Und das andere ist, dass wenn ich einkaufen gehe, erlebe ich das so, dass wenn man die Mund-Nasen-Maske trägt, wenn man Abstand hält, wenn man guckt, dass die Distanz groß genug ist, dann schützt man auch den Laden. Dann schützt man den Lebensmittelladen oder den Bäcker oder den Schlachter oder den Schuster. Das heißt also, wir haben es selber in der Hand, wie die Dinge sich gestalten.
Herr Jessen, vielen Dank. Dann machen wir hier auch einen Punkt und ich gebe das direkt weiter. Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die viele haben, ist mein Eindruck, dass die Selbstverantwortung im März, April während der ersten Welle größer war als jetzt, obwohl die Fallzahlen viel höher ist. Herr Kekulé, ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Bevölkerung ist zum Teil so ein bisschen sauer gelaufen. Man hat jetzt natürlich auch in seinem privaten Umfeld mehr und mehr Leute, die Covid-19 hatten. Und die sagen dann, du, das war eher nur so eine Art Erkältung. Dann haben es Donald Trump und Bolsonaro, der brasilianische Präsident, überlebt. Dann hat es unser Bundesgesundheitsminister scheinbar auch ohne irgendwelchen größeren Schaden überlebt. Und das ist natürlich dann so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Vorher war man gewarnt und jetzt versteht man nicht mehr ganz genau, was die Maßnahmen sollen. Und es kommt dazu, dass natürlich die wirtschaftlichen Folgen beim zweiten Lockdown, auch wenn es nur ein sogenannter Light-Lockdown ist, härter sind. Ich glaube, wir brauchen wirklich ein kontinuierliches Konzept, anders kann das nicht funktionieren, wo wir statt jetzt in den dritten Lockdown im Januar oder Februar dann reinzustolpern und dann so weiter zu stottern, bis vielleicht der Impfstoff kommt, der übrigens nicht so schnell kommt, wie die Politik manchmal suggeriert. Ich glaube, wir brauchen ein kontinuierliches Konzept, was uns einen Modus Vivendi mit dem Virus sozusagen ermöglicht. Ich vergleiche das immer gern mit Ländern, wo es Malaria gibt. Da ist es ja auch nicht so, dass die dauernd Lockdowns machen oder sonst was, je nachdem, wie die Fälle sind, sondern die haben so eine Handvoll Maßnahmen, die wir alle kennen, wenn wir dorthin fahren. Und mit diesen Standardmaßnahmen, die eisern durchziehen, zumindest die keine Malaria kriegen wollen, kommt man über die Runden. Und ich glaube, so ein Paket brauchen wir hier auch.
Über ein kontinuierliches Konzept, würde ich sagen, reden wir mit Blick auf die Uhr nach den Nachrichten, nach der vollen Stunde, weil das wird jetzt ein bisschen knapp in einer Minute. Deswegen will ich noch auf einen anderen Punkt kommen, den Sie gerade ins Gespräch gebracht haben. Und zwar, dass es eben viele Leute gibt, die das relativ gut überstanden haben, Corona. Haben die möglicherweise einen Punkt, wenn die sagen, so schlimm ist es doch gar nicht? Andrew Ullmann, Sie sind ja sowohl Abgeordneter für die FDP im Bundestag als auch Infektiologe, Mediziner, Professor an der Uni Würzburg. Ist da was dran?
Ja, das ist immer etwas dran, wenn man die Einzelbeobachtung hat. Wir wissen, dass 80% der Menschen wenig oder kaum Symptome haben oder übersichtliche Symptome haben. Etwa 10-20%, je nachdem, welche Zahl man sich da genauer anschaut, sind sogar asymptomatisch, sind nur positiv getestet worden. Aber auf der anderen Seite, 10-20% dieser Menschen erleiden schwere Verläufe und müssen auf die Intensivstation. Und da kommt es natürlich jetzt so langsam zu einer Überlastungssituation. Es gibt schon einzelne Kliniken, die schon klagen, dass sie kaum noch freie Bettenkapazitäten auf den Intensivstationen haben. Und darum geht es ja letztendlich. Es geht ja darum, dass wir ja unser Gesundheitssystem aufrechterhalten wollen in dieser Pandemiesituation. Und das kann man nur durch Prävention auch einhalten.
Andrew Ullmann, Sie hören es, die Musik kommt. Das heißt, wir laufen auf die Nachrichten zu. Lockdown Light bis zur Herdenimmunität. Wurscheln wir uns durch die Pandemie? Das ist unser Diskussionsthema hier in Kontrovers. In 5 Minuten hören wir uns wieder. Bis gleich. Weiter mit Philipp May. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde unserer Diskussionssendung Lockdown Light bis zur Herdenimmunität. Wurscheln wir uns durch die Pandemie? Das ist unser Thema mit diesen Gästen. Alexander Kekulé, Virologieprofessor an der Uni Halle-Wittenberg, Erwin Rüttel, CDU und Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses und Andrew Ullmann, Professor für Infektiologie und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Wir wollen gleich über das Thema Impfen sprechen. Alle warten ja drauf. Oder viele warten darauf, dass es endlich losgeht und dass dann irgendwann diese Pandemie damit vorbei ist. Das ist zumindest die Erwartungshaltung. Aber vorher wollen wir noch darüber sprechen, was machen wir jetzt ganz konkret, bis es soweit ist. Alexander Kekulé, welche Strategie sollten wir verfolgen, dass nicht mehr dieser Eindruck entsteht, wir wurschteln uns hier gerade irgendwie von Lockdown zu Lockdown, von Verschärfung zu Verschärfung?
Ja, ich habe ja dazu gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt der Corona-Kompass.
Gut, dass Sie es nochmal haben fallen lassen. Ja.
Ausführlich, ja, das ist ja wichtig, das habe ich da ausführlich geschildert. Es ist so, dass das Konzept, was ich dort vorschlage, funktioniert im Grunde genommen folgendermaßen. Erstens muss der Staat natürlich die Risikogruppen konsequent schützen. Das entlastet uns ungemein und das kann nicht sein, dass wir in den Altenheimen zum Beispiel noch Ausbrüche haben. Da sind wir im Prinzip auf dem richtigen Weg. Zweitens müssen wir in öffentlichen Bereichen, die essentielle Lebensbereiche sind, wo also wirklich jeder hin muss, eine konsequente Maskenpflicht einführen. Das betrifft eben zum Beispiel, was vorhin gesagt wurde, Situationen, wo viele Menschen in einer Halle zusammen sind oder den öffentlichen Verkehr oder auch unter Umständen am Arbeitsplatz. Und das Dritte, was meines Erachtens notwendig ist, ist, dass wir ein, das habe ich dort vorgeschlagen, ein bisschen ausgeführt, ein paralleles System der privaten Nachverfolgung einführen. Wenn Menschen bei einer Veranstaltung sind, also ich sag mal privat zum Abendessen, Weihnachten ist ein gutes Beispiel oder eine Hochzeit, dann ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass inzwischen sehr, sehr viele sagen, nee, ich will jetzt nicht, dass da das Gesundheitsamt hinterher in meinem Privatbereich rumstochert. Viele, die positiv sind, geben ja dann auch gar nicht an, wo sie waren, wenn sie auf einer Party vorher waren oder so. Aber die private Warnung von Privatperson zu Privatperson, die funktioniert natürlich schon. Und deshalb meine
also das Kontakttagebuch, das Christian
Drosten der Virus. Nicht ein Tagebuch, sondern wirklich verpflichtend ein System, wo Personen über 20, bei Veranstaltungen über 20, muss der Veranstalter eine Liste der Teilnehmer führen. Und das kann man elektronisch machen über diese Apps, mit denen man sich heutzutage schon in Restaurants anmeldet. Und dass dann wirklich ein paralleles Warnsystem installiert wird, was parallel zu den Gesundheitsämtern führt und natürlich eine erhebliche Entlastung macht. In dem Sinn, dass man dann seine Freunde warnt, mit denen man irgendwo im Fitnesscenter war oder im Sportverein war. Oder dass der Professor die Studenten warnt, wenn sie in seiner Vorlesung waren und ein Positiver dabei war.
Andrew Ullmann,
und mit diesem Paket, was insgesamt 5 Punkte sind, also das heißt bei mir Smart-Konzept, also Schutz der Risikogruppen, Masken wirklich immer dann, wenn mehrere im geschlossenen Raum sind, weil wir auch Superspreading damit vorbeugen, die aerogene Übertragung in geschlossenen Räumen übertragen, die reaktionsschnelle Nachverfolgung durch diesen Parallelweg, der privat organisiert wird. Und eine ganz wichtige Forderung, die leider auch noch nicht erfüllt ist, dass man Schnelltests für alle zur Verfügung stellt.
Okay.
Ich glaube, dass wir damit kontinuierlich über die Runden kämen, ohne die Gesellschaft übermäßig zu belasten und ohne tatsächlich in den nächsten Lockdown hineinzustolpern.
Andrew Ullmann, als FDP-Politiker und Mediziner, können Sie das so unterschreiben?
Zum größten Teil ja. Ich denke, ich würde das vielleicht anders aufziehen. Ich würde tatsächlich erstmal versuchen zu sagen, welche Parameter sind uns wichtig, um welchen Schutz zu gewähren? Welche Schutzziele haben wir eigentlich? Wen wollen wir schützen oder was wollen wir schützen und wie soll das kommuniziert werden? Das sind 3 Ebenen, die da doch sehr wichtig sind. Und mein Eindruck bislang in den ganzen Strategien, die in Salamitaktik hier im Wochenrhythmus neu konzipiert werden, zeigt einfach, dass da hier nur auf ein Parameter geschielt wird, sprich die Infektionszahlen, anstatt parallel zu schauen, wie sieht es aus mit den Krankenhäusern, wie sieht es aus mit Clusterausbrüchen, wie sieht es aus mit Menschen über 60 mit der Inzidenz und die unzureichende Nachverfolgung,
aber,
die man durchaus auch digital machen könnte.
Aber die Krankenhäuser, die schlagen ja schon Alarm und alle sind sich im Prinzip einig, Infektionszahlen 20.000 plus, das ist immer noch zu viel und das haben wir schon seit 5 Wochen, führt an einem Lockdown, bevor wir all diese Maßnahmen implementieren oder währenddessen wir die implementieren, eigentlich keinen Weg dran vorbei. Vielleicht mal die Frage an Erwin Rüddel.
Also was die Krankenhäuser angeht, haben wir eine Strategie. Wenn Notfallstufe 2 überfordert ist, dann können Krankenhäuser der Notfallstufe 1 einsteigen. Das wird finanziert und wir wollen also, dass Corona-Patienten und Nicht-Corona-Patienten nicht wie in der ersten Welle, dass die Nicht-Corona-Patienten gar nicht mehr behandelt werden, sondern dass wir beides parallel hinbekommen. Ich bin, was die Teststrategie angeht, der Meinung, wir müssen das auf die Hotspots konzentrieren, weil wir ansonsten eine Überforderung unseres Systems bekommen. Wenn man das also in die Breite bringen will, muss man es mindestens 2-mal machen. Das heißt also 160 Millionen Tests müssen durchgeführt werden mit all den Fehlerquellen. Und ich glaube, wir müssen das konzentrieren auf die Hotspots. Wir müssen die Private, da bin ich vollumfänglich der Meinung von Professor Kekulé und Professor Ullmann hat es ja auch angesprochen, dass wir im privaten Bereich über smarte Lösungen, digitale Lösungen, die private Kontakte besser nachverfolgen müssen, weil ich glaube, die größten Probleme haben wir im privaten Bereich und deshalb ist es wichtig, dass man hier entsprechend einsteigt. Wir werden jetzt den Risikogruppen 15 FFP2-Masken kurzfristig zur Verfügung stellen. Also ich sage es mal.
Kostenpflichtig.
Bitte?
Kostenpflichtig. Aber kostenpflichtig.
Wir werden die zur Verfügung stellen. Und ich glaube, damit haben wir auf der einen Seite einen weiteren Schutz für die Risikogruppe. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich also auch der Meinung, wir müssen mehr testen und wir müssen im privaten Bereich bessere Modelle haben für die Nachverfolgung der Kontakte.
Wir haben wieder einen Hörer in der Leitung, Herr Baden aus Goch, der möchte was zu den Impfstoffen sagen. Schönen guten Tag, Herr Baden.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage den Impfstoff betreffend. Wie ist es möglich, dass der in Deutschland in Zusammenarbeit mit Pfizer in den USA entwickelte Impfstoff, der meines Wissens in Belgien hergestellt wird, in Großbritannien schneller zugelassen wird als in der EU? Können Sie mir darauf eine Antwort geben?
Herr Baden, ich gebe diese Frage weiter. Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, aber möglicherweise, ja, Herr Rüddel.
Ja, also wichtig ist, dass also Zulassung von Impfstoff eine Sicherheitsstrategie ist und keine politische Strategie. Und der Impfstoffe werden schon seit Wochen, Monaten produziert in der Hoffnung, dass sie zugelassen werden. Deshalb bin ich auch der Meinung, wenn ein Impfstoff zugelassen wird, und das werden sicherlich in den nächsten Wochen einige, die dann in Deutschland eingesetzt werden können, die praktisch vorproduziert worden sind, die dann eingesetzt werden. Also, dass es in Großbritannien schneller ging, muss man prüfen, es hier vielleicht eine politische Motivation gab, zu beweisen, dass man ohne die EU schneller ist als mit der EU. Aber wichtig ist für uns, dass also an der Qualität und an der Sicherheit der Zulassung es keine Zweifel geben darf.
Herr Ullmann, können Sie das verstehen?
Darf ich das vielleicht nochmal spezifizieren? Das war jetzt ein bisschen sehr allgemein, Herr Rüttel. Also ganz konkret ist es folgendermaßen: Großbritannien hat wie jedes EU-Mitgliedsland natürlich die Möglichkeit, eine Notfallzulassung zu machen. Diesen Passus hat man eigentlich eingeführt für Länder, die wie Italien zum Beispiel manchmal außergewöhnliche Krankheitsgeschehen haben, die für die anderen nicht so wichtig sind. Ich sage mal Stichwort Malaria in Süditalien oder Ähnliches. Und diesen Paragraphen haben die jetzt aus politischen Gründen gezogen, um noch schnell die Zulassung zu bekommen. Das ging aber nur deshalb, weil Großbritannien einen bilateralen Vertrag mit Pfizer geschlossen hat, und zwar lange bevor die EU das gemacht hat, und die deshalb auch bilateral sofort beliefert werden können. Die Aufsichtsbehörde, die Medikamentenaufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich, ist eine der besten in Europa und war bis jetzt auch häufig federführend, wenn europäische Zulassungen über die Europäische Arzneimittelbehörde gemacht
wurden. Und sie war ja auch bis zum Brexit in Großbritannien auch die europäische Aufsichtsbehörde angesiedelt.
Ja, so ganz so kann man es nicht sagen, aber es ist so, also ja, gut, der Ort meinen Sie jetzt ja, aber es ist so, dass tatsächlich die Briten weder schlampig sind, noch irgendwie das, also die Behörde selber, noch das irgendwie nach politischem Kalkül machen.
Umso unverständlicher.
Nein, weil die EU hat einfach ausgemacht und aus Fairness, wir machen das gemeinsam, wir machen keine nationalen Zulassungen, wir warten, bis die Europäische Arzneimittelbehörde EMA das gemacht hat. Und zwar deshalb hauptsächlich, damit die Verteilung hinterher fair geschieht. Es sollen ja auch 20% aller gekauften Impfstoffe dann obendrein noch an die Dritte Welt oder an Entwicklungsländer abgegeben werden. Und da ist jetzt einfach Großbritannien aus politischen Gründen vorgeprescht. Aber das heißt nicht, das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass der Impfstoff deswegen sozusagen, dass da irgendwelche Ecken abgekürzt wurden, sondern man hat es sehr gründlich geprüft, und es ist eher umgekehrt, dass aufgrund dieser Entscheidung der britischen Behörde zu erwarten ist, dass die Europäische Arzneimittelbehörde zu keinem anderen Ergebnis kommen wird.
Also zum letzten Punkt würde ich Herrn Kekulé zustimmen. Nur eine Sache muss klar sein: Die normale Zulassung eines Medikamentes von der EMA, also von der Europäischen Zulassungsbehörde, setzt die Effektivität wie auch die Patientensicherheit an vorderster Stelle, und das dauert normalerweise Monate, bis ein Arzneimittel zugelassen ist. Hier wird jetzt mit Nachdruck geprüft, und das ist keine Trivialität. Herr Kekulé, Sie kennen das ja vielleicht. Ich bin ja selbst als Experte bei der FDA oder EMA schon selber gewesen. Das sind Telefonbücher an Daten, die da durchgeforstet werden und auch kritisch beleuchtet werden. Denn letztendlich am Ende des Tages werden gesunde Menschen geimpft. Und da muss die Behörde auch sicherstellen, dass die Gefahr von Nebenwirkung sehr gering ist. Ich halte es beispielsweise, was Russland gemacht hat, mit einem ähnlichen Impfstoff, mit Sputnik 5, das als unverantwortlich. Und als Qualitätsmerkmal zu sagen, Putins Tochter wurde geimpft, halte ich für unzureichend. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und in England, die haben die gleichen Daten. Sie sind vielleicht schneller, aber ich glaube nicht, dass die unbedingt gründlicher sind wie die EMA. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir um Weihnachten oder Ende des Jahres herum auch die vorläufige Zulassung bekommen. Denn es ist auch immer eine vorläufige Zulassung. Wir müssen natürlich weiter beobachten, ob es irgendwelche weitere Nebenwirkungen geben kann.
Okay, aber nur um diese Frage nochmal abzuschließen unseres Hörers. Diese 3 Wochen, kurze Antwort bitte, die stoßen den Bock am Ende nicht um.
Richtig,
genau.
Okay, dann haben Sie ja jetzt auch schon angesprochen.
Sicherheit vor Schnelligkeit.
Und Sicherheit ist ein großes Thema. Da erreichen uns viele Fragen von Hörern, unter anderem Jutta Prumbaum. Die schreibt per Mail zu behaupten, die jetzigen auf den Markt kommenden Impfstoffe seien genauso sicher wie solche, die einen Vorlauf von 5 Jahren haben, ist absurd. Die Folgen von Impfschäden trägt der Staat, nicht das Pharmaunternehmen. Erinnern Sie sich noch an Contagan? Es gibt bisher keinerlei Erfahrung mit mRNA-Impfstoffen, das ist die Art, die Methode, die BioNTech und Pfizer anwenden, dass da ganz eindeutig wirtschaftliche Interessen der Pharmafirmen eine große Rolle spielen. Davon spricht niemand.
Also das muss man jetzt hier mal ganz klar sagen. Durch Contagan ist letztendlich die Aufsichtsbehörden haben sich reformiert und sind auch entstanden, um Patientensicherheit nach vorne zu bringen. Und die Hörerin hat recht, Impfschäden ist Staat, der Staat ist dann dafür verantwortlich. Aber mRNA ist nicht erst letztes Jahr erfunden worden, sondern schon vor einigen Jahren. Und diese wurde versucht, letztendlich, weil sie so teuer ist in der Herstellung, in der Krebsmedizin, um Krebs zu verhindern oder auch zu behandeln. Also da würde ich stark widersprechen. Und ich kann da nur empfehlen, schauen Sie sich die Daten an, die Sicherheitsdaten, die bisher publiziert worden sind und mir letzte Woche in einer Roundtable-Diskussion auch vorgestellt worden sind sehr, sehr gut. Und da bin ich nochmal auch gespannt auf die finalen Daten, die noch zur Verfügung gestellt werden. Und da würde ich nur widersprechen.
Aber wollen. Die Fragezeichen sind groß. Auch Herr Reitz aus Lüneburg hat Fragen. Auch er fragt, was sind die Langzeitfolgen von Impfungen? Er ist jetzt am Telefon. Herr Reitz, schönen guten Tag, bitteschön.
Schönen guten Tag in die Runde. Also ich hätte dazu die Frage, meine Tochter arbeitet im Pflegebereich und die sind jetzt dabei, einen Kinderwunsch in nächster Zeit realisieren zu wollen. Und jetzt vielleicht den Tipp des Herrn Kekulé. Was würden Sie meiner Tochter empfehlen, was sie machen soll? Sie wird vielleicht den Zwang haben, sich impfen lassen zu müssen, aber eigentlich ist es nicht, weil zu viele Fragen im Raum stehen. Und dann habe ich noch eine Anmerkung, also was die Risikogruppen betrifft. Ich habe in der Sendung sehr genau gefolgt. Und er ist zum 10. oder 12. Mal immer wieder gekommen. Ich glaube. Was Sie wirklich vermitteln müssen der Bevölkerung ist, ich weiß, wo es herkommt. Und das vermisse ich sehr oft, dass man es nicht weiß, sondern dass nur angenommen wird. Mhm. Auch muss ich nochmal eins widersprechen, wenn gesagt wird, die Vorschulkinder haben nicht so eine Wirkung, eine Auswirkung des Covid-19, aber sie können auch als Überträger in Kraft treten.
Vielen Dank, Herr Reitz.
Also aber die erste Frage.
Ja, nehmen wir direkt auf. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sagen Sie nicht, ich weiß, weil Sie es nicht wissen? Oder wie ist es, Herr Kekulé?
Es gibt ja 2 Aspekte. Das eine ist jetzt das Thema, warum ich gesagt habe, dass wir bei den Vorschul- und Grundschulkindern der Meinung sind oder ich der Meinung bin, dass man da mit Zähneknirschen und ein bisschen kalten Füßen sagen kann, das lässt man jetzt erstmal offen. Da ist es einfach so, da wir keine Daten haben für Ausbrüche, gibt es keine Ausbrüche, das hätten wir beobachtet. Und solange es keine Ausbrüche gibt, gibt es für mich einfach ganz pragmatisch. Ich habe ja jahrzehntelang in so einer Kommission gearbeitet, die Bundesregierung zum Bevölkerungsschutz beraten hat. Da muss man pragmatisch sein und dann sagt man, warum soll gerade bei uns der erste Ausbruch dieser Art sein, wenn das weltweit noch nicht beobachtet wurde. Drum ist es schon ein Wissen um die Epidemiologie. Und das ist, glaube ich, dann eine Basis, die man für Entscheidungen nehmen kann. Die andere Frage war ja, wie ist es mit möglicherweise einer Schwangeren, die geimpft werden soll? Man muss auch, und da bin ich sehr dafür bei diesen modernen Impfstoffen, Impfstoffen, statt immer nur zu sagen, die sind sicher, 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 nehmt die einfach mal deutlich benennen, wo wir noch Fragezeichen haben. Und ganz klar ist, dass bisher diese Impfstoffe, diese sogenannten RNA-Impfstoffe, nicht an Schwangeren, nicht an stillenden Müttern und auch nicht an Kindern unter 18 Jahren im größeren Stil getestet wurden. Großbritannien hat jetzt die Notfallzulassung für Kinder für Erwachsene, also für Personen über 16 Jahren erlassen. Da sind sie schon an die Grenze des Möglichen gegangen, weil eigentlich die Daten vollständig nur sind bei Personen über 18. Und man hat so ein paar Studien gemacht, aber unvollständig bei Menschen ab 12 Jahre. Aber bei Kindern, die noch jünger sind, ist überhaupt nichts untersucht worden. Die haben diese Impfstoffe noch nie bekommen und das Gleiche gilt eben für Schwangere. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, im Falle einer Schwangerschaft würde ich jetzt nicht, sage ich mal ganz offen, hier Versuchskaninchen spielen wollen, sondern da würde ich abwarten, bis der Impfstoff an einer vernünftigen Zahl von Schwangeren getestet wurde. Das passiert ja dann auch unter kontrollierten klinischen Umständen. Mhm. Und das ist eine andere Situation, als wenn man sich das einfach so irgendwo beim Arzt geben lässt.
Dann frage ich nochmal den zweiten Mediziner. Man soll sich ja immer eine zweite Meinung holen. Andrew Ullmann, sehen Sie es auch so wie Herr Kekulé? Lieber nicht?
Ja, also das bin ich tatsächlich eine Meinung, denn auch andere Impfstoffe werden ja nicht empfohlen in der Schwangerschaft, da man sich unsicher ist, wie weit da auch eine Gefahr besteht oder auch nicht. Und hier existieren halt null Daten. Und wenn keine Daten existieren, bedarf es hier besonderer Vorsicht. Aber in einem Punkt möchte ich gerne beim Hörer kurz widersprechen, wenn er von Impfpflicht spricht, das ist ja ausgesprochen worden, dass es für Personal Impfpflicht gibt. Auch für Personal wird es keine Impfpflicht geben, sondern Impfempfehlungen, ähnlich wie es auch bei der Grippeschutzimpfung so ist. Es wird nur dafür Sorge getragen, dass diese Personen dann nicht bei besonderen vulnerablen Patienten arbeiten, sprich auf den Intensivstationen oder auf der Onkologie, also bei Krebserkrankungen, dass diese Menschen nicht tätig werden, weil man nicht sicher sein kann, ob sie eventuell auch Infektionen weitergeben können.
Aber also ich denke, wichtig ist auch, keine Impfung ohne Beratung.
Das sowieso.
Das gilt. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wenn ich es wüsste, dann würde ich es anders formulieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Wochen, vielleicht auch nächsten zwei Monaten, mehrere Impfstoffe auf unterschiedlicher Basis bekommen. Es gibt diesen mRNA-Basis, es gibt die Basis auf Lebend- und Tod-Impfstoffe. Also ich glaube, dass der Arzt in einigen Wochen auch bei der Beratung dem Bürger unterschiedliche Empfehlungen geben kann, sodass also hier die Vielfalt größer wird. Und auf der anderen Seite heißt es ja, das wird der Professor Kekulé vielleicht besser beurteilen können, aber Herdenimmunität geht man davon aus, dass die erreicht ist, wenn 60% der Bevölkerung haben impfen lassen. Das heißt, 40% müssen sich auch nicht impfen lassen, sollten sich impfen lassen. Deshalb glaube ich, auch als Nichtmediziner, wenn jemand, der schwanger ist oder schwanger werden will, dass er da Zurückhaltung übt, halte ich also für sehr vernünftig.
Mhm. Herdenimmunität ist ein schönes Stichwort, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der geht von Massenimpfungen spätestens im Sommer aus. Dann könnte die Pandemie schnell beendet sein. Ist diese Hoffnung berechtigt?
Also ich gehe davon aus, dass es also bald, also es heißt, dass also auch der Impfstoff von BioNTech, Pfizer, der ja angeblich bei minus 80 Grad gelagert werden muss, in den letzten 2-3 Tagen auch bei normaler Kühlung transportiert werden kann. Und ich glaube, wir sind jetzt dabei, die Impfzentren aufzubauen. Die müssen am 15. Dezember stehen. Dann haben wir mobile Impfteams, die also in die Pflegeeinrichtungen fahren. Dann haben wir Betriebsärzte, die Impfungen durchführen können. Und dann werden wir auch die Phase bekommen, und ich hoffe, das wird nicht bis zum Sommer dauern, sondern im Frühjahr noch der Fall sein, dass bei den niedergelassenen Ärzten geimpft werden kann. Und wir haben fast 30 Millionen Menschen gegen Grippe geimpft innerhalb von wenigen Wochen. Und der KBV-Präsident hat das vor einigen Wochen, vor einigen Tagen gesagt. Und ich glaube, wenn der Impfstoff verfügbar ist und nicht nur einer, sondern halt ein Paket an Impfstoffen, dann werden wir es auch schaffen, in mehreren Wochen, einigen Monaten einen Großteil der Bevölkerung zu impfen.
Alexander Kekulé, gehen Sie auch davon aus oder haben Sie die begründete Hoffnung, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass diese Pandemie im Sommer vorbei sein könnte, weil die Bevölkerung mehr oder weniger durchgeimpft ist?
Nein, die Pandemie wird nicht vorbei sein. Ja. Es ist ja so, dass eine Pandemie definitionsgemäß ein weltweites Geschehen ist.
Die Epidemie in Deutschland.
Man muss folgende Warnung aussprechen. Also wenn der Impfstoff zur Verfügung steht, hat Herr Rüttel zu Recht gesagt, der Impfstoff wird ja jetzt erst, die Produktion wird ja jetzt erst begonnen. Und zwar
seit 2 Monaten produziert.
Ja, von dem Hersteller stehen jetzt bis Ende des Jahres, das hat er angekündigt, weltweit 50 Millionen Dosen zur Verfügung. Damit kann man 25 Millionen Menschen weltweit impfen. Und deshalb muss man sagen,
ist ja nicht der Einzige, der produziert.
Nein, aber ja, deshalb, aber ja, eins nach dem anderen. Also ich gehe fest davon aus, dass wir Impfstoffmangel haben werden im Laufe des ersten Halbjahres. Ich finde es völlig verfrüht, solche riesigen Impfzentren jetzt überall Mitte Dezember schon aufzubauen. Für die wenigen Dosen, die wir haben, wo ja auch schon beschlossene Sache ist, dass das in den Altenheimen erstmal verimpft werden soll, also von den mobilen Teams eigentlich dann letztlich.
Aber es ist nicht gut, wenn die Logistik schon steht?
Das ist gut, die Logistik zu haben, aber es hat natürlich auch einen deklaratorischen Aspekt, das jetzt aufzubauen natürlich und Fotos zu machen von Politikern in solchen Impfzentren, die da hochgezogen werden. Also da, aber folgendermaßen, Sie haben ja nach der Zukunft gefragt und das ist folgendermaßen, wir haben im Sommer natürlich den Sommer, die warme Jahreszeit, die uns helfen wird. Zugleich werden wir wahrscheinlich, das hat der Bundesgesundheitsminister, glaube ich, richtig eingeschätzt, im Sommer dann massiv mit den Massenimpfungen anfangen können, weil vorher nicht so viel Impfstoff zur Verfügung steht, sodass ich jetzt mal als Prognose wagen würde, wenn es ganz gut läuft, werden wir hier in Deutschland keine Herbstwelle mehr haben mit Covid-19. Und das ist ja eine Aussicht, auf die man sich freuen darf, dass 2021 im Herbst wir dann nicht wie jetzt wieder über neue Maßnahmen diskutieren müssen.
Wir haben nur noch eine Minute Zeit, eine gute. Da bleibt mir noch genau eine Frage, die ich an Sie alle nacheinander stellen kann. Vielleicht fangen wir an mit Andrew Ullmann, Professor für Infektiologie und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Würden Sie sich impfen lassen?
Ich würde mich jetzt am Anfang nicht impfen lassen, weil ich nicht zu den vulnerablen Personen gehöre.
Aber wenn
erst dann, wenn Sie fertig geimpft sind, wenn alle die Chance gehabt haben, ihre doppelte Impfung zu bekommen, dann werde ich mich impfen lassen, ja.
Wie sieht es mit Ihnen aus, Alexander Kekulé?
Ich habe die Sicherheitsdaten noch nicht gesehen. Meines Wissens sind die auch noch nicht veröffentlicht, anders als es vorhin gesagt wurde. Und wenn ich die Daten gesehen habe und die Behörden sie gut finden und ich sie auch gut finde, dann lasse ich mich natürlich impfen.
Und Erwin Rüttel, Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses. Wie sieht es mit Ihnen aus?
Ich vertraue unserem System und wenn ich dürfte, wäre ich der Erste, der sich impfen lässt.
Vielen Dank, meine Herren. Das war unsere Diskussionssendung Kontrovers, Lockdown Light bis zur Herdenimmunität. Wursteln wir uns durch die Pandemie. Vielen Dank an Alexander Kekulé, Virologieprofessor an der Uni Halle-Wittenberg, Erwin Rüttel, CDU und Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses und Andrew Ullmann, Infektiologe und Sprecher der FDP-Fraktion für Gesundheitsfragen im Bundestag. Mein Name ist Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.